interessant. Ja, das bekommt man nicht jeden Tag dann auch zu sehen.
Eine Woche, die lang war, hart war.
Dann musst du dir da einfach durchboxen und ich glaube, dass mir das vor allem als Mensch auch extrem viel geholfen hat.
Es ist nur mehr Knochen auf Knochen, da ist nichts mehr dazwischen.
Der Druck wird immer größer auf die Politik.
In den letzten 10 Minuten wird das natürlich dann hektisch spannend nochmal.
Wenn nicht so ganz freundschaftlich, immer in Erinnerung.
Gut, also wollen wir noch Namen nennen?
Nein.
Ich möchte mich bei allen Defensivspielern, die jahrelang hinter mir grätschen, rutschen, kämpfen haben müssen, möchte mich entschuldigen.
Was war?
Einen wunderbaren Abend. Begrüße Sie ganz herzlich zu einer weiteren Ausgabe von Talk und Tore, wie Sie es gewohnt sind. Am Sonntag um 20 Uhr blicken wir nochmal gemeinsam mit Ihnen zu Hause und mit unseren Gästen hier auf die Geschehnisse der vergangenen Woche und auch auf die jüngsten des heutigen Bundesliga-Sonntages zurück. Ich freue mich sehr, Ihnen meine heutige Runde vorstellen zu dürfen. Wir freuen uns über Besuch aus Deutschland. Holstein-Kiel-Legionär Benedikt Bichler, schönen guten Abend.
Danke für die Einladung.
Immer gern gesehen und geliebt bei uns im Studio, unser Experte Peter Stöger.
Danke.
Und da freue ich mich über Unterstützung heute von Kurierjournalist Alexander Streicher. Schönen guten Abend.
Hallo, servus.
An die drei Herren. Und wie immer sind auch Sie zu Hause dazu eingeladen, gerne Ihre Fragen zu stellen. Und ich gebe die dann gerne weiter an den jeweiligen Herren. Tun Sie das über die diversen sozialen Plattformen. Also schön, dass Sie da sind. Schön, dass die drei Herren da sind. Ich darf mit Ihnen beginnen. Benedikt, Sie hatten die längste Anreise. Gestern noch in der deutschen Bundesliga im Einsatz gewesen bei Doublesieger Leverkusen, heute schon hier. Wie oft ist die Zeit generell noch da, in die Heimat zu kommen?
Zu selten, um ehrlich zu sein. Das letzte Mal, dass ich in Wien war, ist schon sehr, sehr lang her, muss ich sagen. Ich hätte gerne der Austria mal wieder zugeschaut, das hat sich auch leider nie ergeben. Und ja, deswegen freue ich mich, dass ich zumindest so den Weg daher finde.
Ja, Kiel ist ja ein nettes Städtchen in Schleswig-Holstein an der Ostsee. Recht raues Klima, wie lebt sich's?
Ja, rau ist, glaube ich, das richtige Wort. Windig natürlich. Ja, die Sonne ist nicht gar so oft draußen, muss man leider sagen. Aber so grundsätzlich ist es schon sehr lebenswert mit dem Meer. Und auch die Leute, die Menschen dort sind wirklich sehr freundlich. Und es gibt sehr schöne Cafés auch, und wo man ein bisschen flanieren kann. Und das passt alles ganz gut.
Also Lebensqualität nicht schlecht. Wäre das was für dich dort?
Was ist das drüber, das kalte?
Das Planieren und den Kaffeehaus sitzen.
Kaffeehaus sitzen kann ich gut, ja. Da wäre ich dabei. Ja. Ansonsten ist das, was mit Kiel passiert, das ist überragend. Muss man echt sagen, eine tolle Saison hingelegt und aber ein wichtiger Faktor, mich sehr gefreut. Und verfolgt das natürlich schon, aber wie gesagt, Kaffeehaus sitzen bin ich immer dabei.
Ja. Doch, hast du gesagt, was Großartiges, was da passiert ist. Wir werden dann nachher noch auf die Bilder blicken. Ist das erste Mal in der Geschichte der Bundesliga, dass ein Verein aus Schleswig-Holstein in der Bundesliga eben ist, in der höchsten Spielklasse überhaupt. Habe heute nochmal extra nachgeschaut wegen Benedikt Bichler. Du hast das, oder du, jetzt sage ich wieder du. Wir haben uns gerade darauf geeinigt, dass ich sieze. Also Sie, Alexander, verfolgen natürlich die Legionäre auch. 27 an der Zahl. Da hat sich schon einiges getan in den letzten Jahren.
Absolut. Also die österreichische Bundesliga spricht ja immer wieder von sich selbst als Ausbildungsliga. Und ja, also es haben einige dieses Sprungbrett genützt. Und Deutschland ist ja eben naheliegend, auch aufgrund der Sprache. Und so wie es er geschafft hat, hat es auch der Patrick Wimmer geschafft zum Beispiel. Wir haben vorher gerade ein bisschen geplaudert. Und er ist da auch auf diesem Weg in Richtung Nationalteam, nähert sich schon an. Ja, es macht natürlich Freude, wenn man junge Spieler sieht, die bei der Austria unter seinen Fittichen hin und wieder gespielt haben und sich entwickelt haben und dann eben diesen nächsten Schritt machen, an Qualität gewinnen. Jetzt mit dem Aufstieg in die erste Liga wird er sicherlich noch besser und das kommt auch einem Teamchef dann zugute, irgendwann.
Irgendwann einmal, ja. Wie ist der Austausch da? Weil jetzt Patrick Wimmer erwähnt wurde, man kennt einander natürlich sehr gut aus der Zeit bei der Wiener Austria, ist in Wolfsburg tätig, gestern gewonnen. Ist da viel Kontakt? Man begegnet einander natürlich, aber auch so abseits der Spiele?
Muss ich sagen, nicht gar so oft. Aber wie gesagt, man begegnet sie und ab und zu einmal über Instagram, aber sonst haben wir beide nicht die Zeit, dass wir uns jetzt irgendwo treffen. Aber er wohnt jetzt in Salzburg auch, glaube ich. Er hat sich da eine Wohnung geholt mit seiner Frau. Und deswegen, glaube ich, in Zukunft werde ich den sicher das ein oder andere Mal öfter begegnen in der Heimat.
Ja, hat wie gesagt gestern gewonnen. Sie gestern noch einen Punkt geholt mit Holstein Kiel gegen Leverkusen. Und das hätte man vielleicht nach der ersten Halbzeit nicht so gedacht, vom Gefühl her. Wir können da auch den Spielfilm bzw. die Tore uns noch einmal gemeinsam ansehen. Ist ja nicht gut losgegangen, gleich in Rückstand geraten. Wie war so das Gefühl, Sie haben ja die erste Hälfte noch von der Bank aus verfolgt?
Ja, sehr denkbar schlecht eingestartet, muss man sagen. Die haben uns die ersten Minuten sehr auf die Probe gestellt. Die Tore sind natürlich auch zu einfach gefallen, so ehrlich muss man sein. Und ja, da waren schon ein bisschen, das war so ein bisschen Bayern-Spiel 2.0, ein bisschen da, wo wir in den ersten Minuten direkt zackt gekriegt haben, wo es lang geht.
Wie es da läuft in der Bundesliga.
Ja, das muss man ehrlich sagen, die brauchen nicht zwei Chancen, die haben halt alles eine. Das muss man schon so sehen. Und das ist ein Riesenunterschied zu den Ligen, wo ich bisher gespielt habe. Da kommt nicht viel, was auslassen wird, sagen wir so. Aber ja, wir haben uns gefangen, wir haben das angenommen und wir haben auch aus dem Spiel gegen Bayern dazugelernt und haben das in der zweiten Halbzeit definitiv besser umsetzen können. Und da muss man schon sagen, da sind wir auch stolz drauf, weil das ist schon der erste Lernprozess, den wir selber auch erkennen haben können. Weil gegen Bayern haben weitergemacht, wir haben noch ein paar Stück gekriegt und gegen Leverkusen, die schon auf Augenhöhe mit Bayern zu setzen sind, würde ich sagen, haben wir es diesmal geschafft, eben das nicht so weit kommen zu lassen und sogar dann nur 2-0 aufholen in Leverkusen. Ich glaube, das ist schon eine Sache, die macht den ganzen Verein auch und die Fans, denke ich, auch sehr stolz.
Jetzt hat ja der Trainer Marcel Rapp auch durchaus Mut bewiesen, hat in der Pause die beiden Offensivkräfte gewechselt und eben Bichler und Rapp gebracht. Was kann einem Benedikt Bichler dann eben auch noch geben, wenn er in der Pause von der Bank kommt?
Ja, also wir können nur sagen, es war ein Vergnügen, immer mit ihm zusammenzuarbeiten, weil er hat sich immer aufgeopfert für eine Mannschaft. Also er hat immer alles reingehauen, was er halt zu dem Zeitpunkt halt drauf gehabt hat. War immer ein mannschaftsdienlicher Spieler, hat sich nie gescheut, davor halt Zweikämpfe anzunehmen. Und wenn ein Spiel halt so läuft, wie es halt gelaufen ist, habe ich mir schon gedacht, habe jetzt nicht gewusst, ist er ganz fit oder sonst irgendetwas, habe mir gedacht, wenn er einigermaßen fit ist, wird er sicher kommen. Ne? Und hat dann auch, muss ich sagen, auch ein bisschen dazu beigetragen, dass es ein bisschen besser geworden ist. Sie haben im Offensivbereich ein bisschen mehr gemacht. Und sie sind halt auch mutiger geworden. Und das ist sicher das, was er sagt. Von dem Prozess, den sie da gelernt haben, es war halt, gegen Bayern haben sie richtig Lehrgeld gezahlt, das ist ja klar, aber das passiert da halt dann einmal als ein Verein, der das erste Mal in der Bundesliga spielt, mit dem Überschwang, den du hast, und die brauchen keine Chancen, die machen aus keiner Chance, machen die halt Tore, das ist halt so, und wenn du dann noch so offen spielst und wenig dagegen hältst, war es schwierig, aber es freut mich sehr, dass er mit der Art und Weise, wie er Fußball spielt, dass er zweite Liga durchboxt hat, die kompliziert ist und sehr von Intensität, von Körperlichkeit geprägt ist. Jetzt nicht, viele Mannschaften haben das schöne Spiel, also Ballbesitzfußball oder so ist da jetzt nicht, in den meisten Fällen nicht so gefragt. Und dann geht es in die Bundesliga rein und auch da ist er mittlerweile etabliert. Man sieht, dass er was drauf hat, hat immer wieder gute Aktionen dabei. Ist schon eine coole Geschichte.
Ja, und jetzt hätte es ja gestern sogar noch mehr sein können. Sie war es, Franz Benny, der noch eine große Chance hatte in der 73. Minute. Wie lange ist das oder wie lange beschäftigt die Situation? Wir sehen es dann noch einmal, die Kopfballchance. Wie lange hadern Sie dann nach einem Spiel noch mit sich selbst?
Ja, es tut mir heute noch weh, wenn ich es sehe, logischerweise, weil den muss ich einfach machen. Das ist mein Anspruch, dass der drinnen ist. Wäre das 3-2 gewesen, ist natürlich bitter, man sieht es, so fühlt sich auch jetzt noch an. Aber im nächsten Training ist das vergessen. Dann lasse ich mir ein paar Stück von dem wieder hinhauen und dann hole ich mir wieder ein gutes Gefühl und dann geht der nächste hoffentlich rein.
Ja. So sind sie im Moment, 2 Punkte, aber nicht mehr Tabellenletzter. Da steht jetzt Bochum, also das vielleicht neben dem einen Punkt auch das Positive dieses Wochenendes. Also Kiel konnte dem Doublesieger gestern zumindest ein Pünktchen abringen. Da ist Leverkusen nicht so glücklich gewesen. Dem Doublesieger bei uns in der Admiral-Bundesliga oder in Österreich, dem ist es heute ganz anders ergangen, Alexander.
Ja.
Sagt man bei 5-0 Klatsche? Eigentlich schon, oder?
In Deutschland, ja. Bei uns
sagt man Watschen.
Watschen, Ohrfeige, Schrauben, je nachdem, wie man es hat. Und das war es, ja, definitiv.
Wir haben es ja ein bisschen auch draußen gemeinsam angesehen. Wir können diese 5 Tore nochmal gemeinsam auch anschauen. Es ist ja von Beginn an jetzt aus Salzburger Sicht schlecht losgegangen und irgendwie man hatte eigentlich nie wirklich das Gefühl, dass Salzburg da halt auf irgendeine Art und Weise in das Spiel überhaupt kommt, oder?
Nein, das Spiel hat von Anfang an eine Dynamik in eine Richtung genommen und Salzburg hat definitiv in der Defensive zu viele Fehler gemacht und Schwächen offenbart, die ja jetzt nicht neu sind. Die hat man schon beobachten können, auch im Europacup. Wenn man jetzt zusammenzählt, 2x0 und 2x9 Tore erhalten, dann ist das schon sehr heftig. Da werden jetzt in der Ligapause definitiv die Köpfe ein wenig rauchen, glaube ich.
Die Kollegen von der Kronenzeitung in Salzburg waren es, glaube ich, die haben ja schon vor diesem Spiel heute geschrieben, dass Salzburg ein Pulverfass wäre, weil es ja viele Nebenschauplätze auch gibt, sei es jetzt die Torhüter-Thematik oder generell das schlechte Abschneiden in der Champions League. Morgen steht dann überall Krise. Ist das jetzt ein Schreiberling-Ding oder ist es tatsächlich so, würden Sie sagen, dass Salzburg schon in einer veritablen Krise steckt?
Also Schreiberling-Dings ist immer, weil wir sind immer schuld grundsätzlich. Aber nein, es ist ja auch der Anspruch von Salzburg ein ganz hoher, zu Recht. Ja, also die stehen ja vom Anspruch da oben und wenn sie den dann nicht erreichen und 0-4 verlieren in der Champions League und von Sturm 5 Stück bekommen, ja, dann wissen sie selbst, dass da einiges nicht richtig rennt und die Krise spüren sie ja selbst. Also wie gesagt, das ist immer so, wie die Latte hochgelegt wird und die ist bei Salzburg definitiv hoch und ja, es wird Krisenstimmung sein und sie werden diese Krise auch analysieren müssen.
Ja. Ja, der erste Versuch war ja schon gleich nach dem Spiel. Pep Leinders hat sich natürlich nachher den Fragen von Kollegen Johannes Brandl gestellt. Wir wollen da mal kurz reinhören.
Es war definitiv eines der schlechtesten Spiele, die ich je gesehen habe, seit langer Zeit. Warum sind wir ein Schatten von uns selbst? Das ist die Frage, die wir uns stellen. Der Ball wird schnell von der Seite zu Seite gespielt. Wir versuchen, kreativ zu sein, aber wir sind im Moment nicht dieses Spiel, nicht dieses Team. Wir müssen quasi die Schritte erstmal wieder zurückgehen.
Ja, also soweit die erste Stellungnahme. Ein Schatten ihrer selbst, hat er gemeint, der Trainer. Wie wirkt er jetzt auf dich? Ich meine, es ist ja noch gar nicht so lange her, Peter, da sind wir hier gesessen und haben darüber gesprochen, dass er ein Glücksgriff ist. Pep Leinders, das haben ja auch die Geschäftsführer, also Reiter und Sierenbuchner gesagt, dass er so ein toller Typ ist, dass diese Mannschaft wieder so spielt, wie wir es seit Jahren nicht gesehen haben, genau. Etc. Das kann ja nicht alles.
Leine los,
Offensivkraft nach vorne, etc. Ja, genau. Und das ist jetzt alles weg nach 3 Wochen, oder?
Ich könnte sagen, es ist Fußball. Oder es ist Teamsport, Mannschaftssport. Also es gibt sehr, sehr viele Einflüsse, die reinspielen in eine Fußballmannschaft oder in eine Gruppierung oder eine große Firma oder was auch immer. Das ist, man darf das nicht vergessen, das eine ist der Sport, das zweite ist der soziale Bereich. Und ja, ganz zu Beginn der Saison haben sie wunderbar drauf losgespielt. Muss man sagen, war Kjærgaard ein wichtiger Faktor, der jetzt auch fehlt. Es ist auch vielleicht symptomatisch, dass ein Spieler wie Kjærgaard jetzt in dieser Saison mehr fehlt als in den Jahren davor, wenn ein Spieler ausgefallen ist. Jetzt können sie sagen, sie können den nicht mehr so ganz kompensieren. Also er war gut drauf. Und es ist innerhalb von ein paar Wochen relativ gekippt. Also international haben sie sich qualifiziert für die Champions League. Das war in Ordnung, weil das war auch keine leichte Aufgabe, war ein guter Weg.
Hätte aber auch anders ausgehen können.
Ja, klar. Also aber das war in den Jahren davor, war auch nicht immer alles geflutscht ist die ganze Zeit. Aber das haben sie gut gemacht, das haben sie hingekriegt. Und jetzt wirkt es halt so, weil ich will fast die zwei Spiele noch ein bisschen unterscheiden. Das ist das Europacup-Spiel, also Champions League-Spiel, als sie verloren haben. Das ist natürlich mit 0-4 sehr hoch, aber das ist unglücklich gelaufen. Da waren Torschancen da, die sie nutzen können, das wäre das Spiel ganz anders gelaufen, bevor sie in Rückstand geraten sind. Heute war von dem gar nichts zu sehen und die defensiven Schwächen vom Champions League-Spiel sind geblieben. Und es war relativ wenig, ich will jetzt nicht sagen Gegenwehr, aber es ist sehr, sehr leicht gegangen. Also gerade so, nochmal, das Schmäler ist geil, weil die muss in Salzburg nochmal 5 Stück machen. Überragend. Aber die haben diese einfachen Dinge, die haben das halt beinhart ausgenutzt. Und das war zum Teil einfach. Und du musst das ausnutzen. Das ist Stärke von Sturm. Aber heute war Salzburg wirklich sehr schwach.
Eine Frage, Benni, als San Siro Spieler, jetzt ist natürlich immer wieder auch das Thema Alter gefallen, sowohl in der Champions League. Heute hat man da ein bisschen einen anderen Begriff dafür gefunden, nämlich die fehlende Hierarchie, die es angeblich gibt. Also es gibt da noch keinen Spieler, der irgendwie nach vorne geht und das Zepter in die Hand nimmt. Kann das Ihrer Meinung nach in einer Mannschaft ein Problem sein, wenn es eben zu viele Junge sind und keiner, der dann in schwierigen Phasen den Schritt nach vorne macht?
Ja, also auf jeden Fall, vor allem in einer jungen Mannschaft, wie es Red Bull ja meistens hat oder eigentlich immer hat, ist es wichtig, dass trotzdem jeder schnell über sich hinauswächst und seine Rolle findet, vor allem auch Verantwortung übernimmt. Und ich glaube, dass das grundsätzlich sehr wichtig ist, dass auch die Spieler was denken, sie sind neu im Kader oder noch nicht vom Standing her so integriert oder haben nicht die Einsatzzeiten, die sie sich vielleicht erwarten, dass die trotzdem sagen, ja, was einer wichtig ist oder auch Dinge ansprechen, die nicht verborgen bleiben sollten. Und je nachdem natürlich, Spieler, die jetzt öfter spielen, stehen da mehr in der Verantwortung. Aber es ist auf jeden Fall sehr wichtig, dass vor allem auch jetzt in so einem Fall junge Spieler trotzdem im jungen Alter schon Verantwortung übernehmen.
Wir haben eine weitere Stimme nach dieser eklatanten Niederlage der Salzburger heute und die gehört dem Sportdirektor Bernhard Sehrenbuchner. Was hatte er zu sagen?
Wo muss denn der Hebel angesetzt werden? Ist es mehr eine mentale Geschichte oder ist es vielleicht auch eine der Spielidee, dass man zu riskant in solche Spiele geht?
Ich denke, dass man, wie ich gesagt habe, dass wir einfach morgen uns einmal zusammensetzen und einmal eine Nacht drüber schlafen und dann natürlich auch uns austauschen über alle Aspekte. Da fange ich jetzt nicht an, dass ich über die Spielidee oder über die mentale Komponente diskutiere. Das ist einfach hier der falsche Zeitpunkt und der falsche Ort. Aber dass wir es tun, ist klar.
Ja, und die Spielidee, wie gesagt, das haben wir ja vor zwei Wochen, haben das ja noch alle gelobt, dass das wieder eher diese Salzburg-DNA ist. Aber hat es Alexander, der Sportdirektor, vielleicht verabsäumt gerade hinten, Sie haben vorher angesprochen, jede Menge Gegentore in den letzten Spielen. War das für Sie klar, dass wenn man einen Pavlovic abgibt, wenn man einen Solé abgibt und wenn die Verteidigung halt hinten so jung ist, dass man da vielleicht was verabsäumt hat?
Dass es Schwierigkeiten geben kann und das zieht sich ja jetzt schon durch einige Wochen, also es ist offensichtlich. Ich weiß nicht, ob das jetzt mit der Spielidee allein zu tun hat oder vielleicht doch dann einfach mit der Qualität. Wie gesagt, Qualität richtet sich dann auch immer wieder zum Einstufen an den Ansprüchen, die man hat und die sind eben ganz hoch und dafür reicht es vielleicht auch nicht. Vielleicht muss man das auch, oder vielleicht kommt man jetzt beim Analysieren in Salzburg drauf, dass man da irgendetwas unternehmen muss, definitiv. Weil wie gesagt, wenn man vorne diese Effektivität nicht hat und vielleicht diese Durchschlagskraft nicht, das kann ja passieren. Aber dann kann man ja hinten immer noch zu Null stehen. Das ist ein alter Spruch vom Herrn Stöger, der immer wieder gesagt hat, das Zentrum sollte man dicht halten und das wäre eigentlich dann die erste Aufgabe, um sich einmal zu stabilisieren und vielleicht wieder dann die nächsten Schritte vorzubereiten.
Jetzt bist du ja, Peter, neben deiner Funktion als Experte auch Sportdirektor der Admira. Du hast überhaupt schon jede Funktion begleitet, die es irgendwie gibt. Wenn jetzt der Sportdirektor sagt, wir müssen uns jetzt hinsetzen und analysieren, wie darf man sich dann so eine Analyse jetzt vorstellen in den kommenden eineinhalb Wochen?
Naja, also ich glaube, da sind ein paar Bereiche. Das eine ist sicher der sportliche Bereich. Der andere Bereich, glaube ich, ist schon möglicherweise auch, was die Mannschaft betrifft. Ob das jetzt so homogen ist oder nicht, Sie haben ja leider Gottes ein paar Baustellen aufgezeigt bekommen, auch die Torhüterposition quasi. Ich finde, da ist der Verein irgendwo fantechnisch unschuldig. Das sind zwar gute Torhüter, meiner Meinung nach. Du kannst auch ein Problem selbst bereiten. Aber das würde mich auch freuen, wenn der Schlager spielt, weil ich ihn schätze, weil er österreichischer Torhüter ist. Aber das sind zwar Themen. Also, da findet der Verein nichts, aber du musst das halt damit durchdiskutieren, wie die Thematik ist. Ich glaube, mit der Spielidee hat das wenig zu tun. Aber es ist, vielleicht ist irgendetwas stressbehaftet, vielleicht ist die Erwartungshaltung zu hoch, gibt viele Dinge und ich glaube, das wird die Thematik sein, ich denke null, dass es, wenn man das so will, dass es eine Krisensitzung ist, weil auf das willst du wahrscheinlich...
Nein,
du bist ja auch Journalistin, du bist da einer. Also deswegen, ich glaube, dass es null
bei
Krise
ist. Bei uns ist alles eine Krise.
Genau. deswegen glaube ich, die werden sich zusammensetzen und werden sagen, warum hat es zu Beginn der Saison noch sehr, sehr gut funktioniert, wo wir alle Feuer und Flamme waren, das war eine wunderbare Geschichte und ein paar Wochen später ist es ja so, dass wir ein riesiges Dilemma haben. Nicht? Und da, die Sachen wirst du durchdiskutieren, vom Sport über die Kabine, was ist, möglicherweise über die Außenwirkung, die heute halt ist, also das wird ganz normal, glaube ich, sein.
Vor allem, wenn man jetzt bedenkt, rein jetzt nach Verlustpunkten, ist Salzburg gleich auf mit Sturm.
Ja. Also, nein, darum sage ich,
das muss man dann auch immer wieder relativieren und richtig einschätzen.
Ja, also darum sage ich, es hat mit dem sicher gar nichts zu tun, sondern sie werden das analysieren, wie sie da wieder rauskommen können. Ne? Und deswegen so eine normale Phase, denke ich.
Auf der anderen Seite, was steht in den steirischen Zeitungen morgen? Befreiungsschlag mit kleinem Wermutstropfen, weil man verliert ja vielleicht jemanden?
Weil man den Sportdirektor verlieren wird an Hoffenheim. Die Frage ist nur wann, wahrscheinlich jetzt eh in der Ligapause. Grundsätzlich wird man sich freuen über diesen Triumph. Es war ein Triumphmarsch für Sturm, definitiv. Weil es auch gut tut, weil bei Sturm am Anfang auch nicht alles so funktioniert hat. Und jetzt kommt man da wirklich ins Laufen und ist wieder an der Spitze. Das heißt, es ist ja auch nicht so leicht, dass man als Dual-Sieger gleich wieder dort anschließt und gleich einmal vor allem Salzburg in die Schranken weist. Das sind die zwei besten Mannschaften in Österreich. Das Krise hin oder her, es ist so. Aber wenn der Sportdirektor Schicke jetzt Richtung Hoffenheim abwandert, dann wird es auch in Graz spannend, weil das war ja ein eingespieltes Team, das war ein Erfolgsgarant bisher. Und das wird sicher spannend, wie es dort dann weitergeht. Ne?
Ja, die TSG Hoffenheim ist ja zur Stunde in der deutschen Bundesliga im Einsatz, zu Gast bei Stuttgart. Da läuft die erste Hälfte und Hoffenheim führt mit 1:0. Und mein Kollege von den Sky Sport News, Dennis Bayer, ist vor Ort und hat sich kurz Zeit genommen für uns. Das freut uns sehr. Dennis, schönen Abend an dich nach Stuttgart.
Sehr gerne.
Ich fasse mal ganz kurz zusammen, Dennis, was heute bei uns alles schon gesagt wurde vom Sturmpräsidenten und auch von Andreas Schicker, um den es in dieser ganzen Causa ja geht selbst. Er hat gemeint, also es ist natürlich kein großes Geheimnis mehr, dass er gerne nach Hoffenheim gehen würde. Er ist mit sich selbst im Reinen und hat sich mit sich selbst geeinigt. Also ich nehme an, er möchte gehen und es sind jetzt die beiden Vereine da noch dran. Und es fehlen die letzten Kleinigkeiten. Das ist unser Stand hier in Österreich. Was ist denn euer Stand in Deutschland?
Ja, der sieht da genauso aus. Die TSG Hoffenheim, die sucht einen neuen Sportgeschäftsführer, nachdem Alexander Rosen im Sommer gehen musste, ist Frank Kramer, der ehemalige Trainer, mittlerweile NLZ-Leiter, eingesprungen. War aber immer klar, das ist nur interimistisch. Und Andreas Schicker, der war ja Ende der letzten Saison schon Thema in Hoffenheim. Damals hat man sich dazu entschieden, erstmal mit Alexander Rosen weiterzumachen, bevor dann so einen Monat später die Rolle rückwärts gekommen ist. Und jetzt scheint soweit zu sein, dass Andreas Schicker wirklich nach Hoffenheim geht. Aber ob das jetzt morgen dann schon der Fall sein wird oder noch ein paar Tage dauert, das wird dann an den Vereinen liegen. Aber ich bin da sehr sicher, dass es in der Länderspielpause relativ schnell dann dazu kommen wird.
Ja, wie so oft geht es da um das liebe Geld und um die Ablöse, die Hoffenheim vermutlich dann noch gewillt ist, für Andreas Schicker zu zahlen oder auch nicht. Jetzt ist es ja so, du hast es angesprochen, das Ganze war ja schon mal im Frühjahr ziemlich heiß. Damals hat aber auch Andreas Schicker selbst gesagt, er hat sich dagegen entschieden, weil, ich sage mal so, das Fanumfeld ihn nicht mit offenen Armen in Empfang genommen hätte. Da gab es Transparente, die weit unter der Gürtellinie waren und angespielt haben auf seinen Umfeld, auf seinen Unfall im privaten Umfeld mit dem Feuerwerkskörper. Die waren jetzt in der Europa League wiederzusehen. Woran liegt das, dass das Umfeld, dass die Fans sich so gegen eine Verpflichtung von Andreas Schicker wehren?
Ich denke, da liegt es gar nicht an Andreas Schicker an sich, sondern es geht um die Gesamtgemengelage in Hoffenheim. Ich habe Alexander Rosen schon angesprochen, den Sportgeschäftsführer. Der war im Fanumfeld sehr, sehr beliebt, hat über mehr als 10 Jahre die TSG geführt und auch sehr erfolgreich geführt. Und was wir in Hoffenheim sehen, ist aktuell so eine Emanzipation der Ultrabewegung. Das sind so Pi mal Daumen 50, 100 Leute, die sich sortiert haben, die jetzt auch immer mehr Gehör wollen. Und wir haben einen Verein mit Dietmar Hopp als Mäzen natürlich, der immer noch Einfluss hat, aber einen Verein, in dem die Fans mehr Macht, mehr Mitspracherecht haben wollen. Und deswegen kommt da so ein bisschen eins zum anderen. Denn Schicker, das ist auch der Wunschmann von Dietmar Hopp, mit dem diese Fans nicht mehr ganz so einverstanden sind. Und deswegen ist es eine Mischung aus der Liebe, die es bei Hoffenheim, bei den Hoffenheim-Fans noch zu Alexander Rosen gibt, und auch auch zu der Ablehnung, wie Dietmar Hopp diesen Club im Hintergrund immer noch so ein bisschen führt. Und Andreas Schicker, der ist da eben so ein bisschen zwischen den Fronten und deswegen entzündet sich an seiner Person dann auch diese Kritik. Aber das ist ja, wie es so oft ist, wir sehen solche Fanproteste ja oft, wenn Andreas Schicker da mal da ist und wenn es da mal läuft, dann bin ich mir sehr sicher, dass das auch nicht lange anhalten wird. Denn diese Grabenkämpfe, diese Spannungen, die wir da in Hoffenheim sehen, die liegen deutlich, deutlich tiefer als nur bei der Person Andreas Schicker.
Ich nehme Peter Stöger kurz dazu. Peter, wie sehr muss da Andreas Schicker dann auch einfach nachher die Scheuklappen aufsetzen? Weil ein paar Deppen, ich sage es jetzt einfach so, wird es immer geben und irgendwer wird immer gegen irgendetwas was haben. Also wie sehr muss er da auch wirklich dann sich vielleicht in den Tunnel begeben und das ausblenden?
Also ich glaube, es gibt zwei Bereiche. Das eine ist die Art und Weise dieses Banners, das ist geschmackslos. Also brauchen wir nicht darüber diskutieren, das ist das eine. Das zweite, jeder andere, der gekommen wäre, hätte es auch einen Banner gegeben. Vielleicht nicht ganz so geschmackslos, in eine andere Richtung, weil, wie wir gehört haben, und das ist auch mein Wissensstand, dass Alexander Rosen sehr beliebt war und das quasi eine Thematik ist, die gar nicht mit dem Schicke oder mit dem neuen Mann zu tun hat, sondern eigentlich ist es mehr ein Zeichen für das, was sie gerne weiter gehabt hätten. So wie ich den Andreas Schicker kenne, wird sein Zugang so sein, wie er immer ist. Er ist ein offener Mensch. Der wird da gar keine Scheuklappen aufsetzen, der wird reingehen in die Gruppierung, wird sich vorstellen und die werden dann sehen, okay, mit dem kann man eigentlich arbeiten. Also ich glaube, das ist das geringste Problem, so wie ich den Andi Schicker kenne. Wird ein paar andere Sachen zu bewerkstelligen haben, aber die Fan-Thematik, glaube ich, die kann er gut lösen.
Dennis, abschließend, oder wie sehr drängt vielleicht auch deswegen die Zeit, jetzt diese Verpflichtung wirklich unter Dach und Fach zu bekommen und sie dann noch zu verlautbaren, weil ja der jetzige Trainer noch, Pellegrino Matarazzo, schwer angezählt ist, zuletzt 4 Niederlagen in der Bundesliga, zwar das Erfolgserlebnis in der Europa League und jetzt, wie es aussieht, in Führung, aber trotzdem, dessen Stuhl soll ja sehr wackeln und da würde dann hoffentlich der neue Sportdirektor ja auch mitentscheiden, wer der Nachfolger werden sollte.
Der wird da definitiv mitentscheiden, so wie wir das hören, will er das auch unbedingt in dieser Personalie da dann schon seine Meinung kundzutun. Pellegrino Matarazzo, hast du recht, der wackelt, weil die Ergebnisse nicht passen, weil unter anderem Alexander Rosen auch ein ganz großer Verfechter war. Und die Leute, die ihm immer den Rücken gestärkt haben, die sind nicht mehr in diesem Club. Das heißt, Matarazzo muss jetzt dringend Ergebnisse liefern, hat unter der Woche in der Europa League gegen Kiew gewonnen. Jetzt führen sie gegen Stuttgart so einen Sieg hier in der Bundesliga gegen den geografischen Nachbarn aus Stuttgart. Der würde da extrem viel Ruhe bei seiner Position reinbringen. Aber Ausgang, würde ich trotzdem sagen, ist dann offen. Da wird Andreas Schicker, wenn er denn da ist, sich sicher mit beschäftigen. Und dann entscheiden, ist Pellegrino Matarazzo noch der richtige Mann? Was absolut für ihn spricht, das ist, dass er es letztes Jahr geschafft hat, mit der TSG Hoffenheim nach Europa zu kommen. Das ist nicht selbstverständlich, dass er viele junge Spieler integrieren kann und dass er auch einen sehr schwierigen Sommer hatte mit diesen Verwerfungen, mit sehr, sehr späten Transfers, was natürlich gegen ihn spricht. Das sind Stand jetzt 3 Punkte in der Bundesliga und das ist für die TSG Hoffenheim deutlich zu wenig.
Dann vielen lieben Dank, Dennis, für deine Informationen auch und schönen Abend noch und schönes Spiel noch.
Sehr gerne, vielen Dank.
Alexander, wenn wir dieses Trainer-Thema vielleicht noch aufnehmen, jetzt gibt es natürlich den einen oder die andere, die der Meinung ist, wenn Andreas Schicker und damit der Architekt von Sturm geht, dann nimmt er seinen kongenialen Partner, nämlich Christian Ilzer, gleich mit. Der hat sich heute dazu nicht äußern wollen bei uns in der Sendung. Ist das für Sie eine Variante, wo Sie sagen, ja, die erachte ich als durchaus realistisch?
Definitiv, hätte auch eine gewisse Logik. Der Doppelpass zwischen denen hat in Graz funktioniert. Vielleicht wird er es nicht gleich machen. Er muss selbst einmal dort in Hoffenheim so quasi ankommen und eben vielleicht das eine oder andere Problem einmal lösen oder auf die Leute zugehen und sich selbst etablieren. Aber ich kann mir durchaus vorstellen, dass dann, wenn es wirklich so weitergeht mit Hoffenheim und der Trainer weiterhin wackelt und irgendwann einmal umfällt, dass ein neuer Trainer vonnöten ist, wäre sicherlich Christian Ilzer ein Kandidat.
Ja.
Naheliegend auch.
Ja, mit Christian Ilzer, Benedikt, verbinden Sie auch das ein oder andere. Vielleicht, Sie haben unter ihm sei Ihr Debüt gegeben in der Bundesliga damals. Jetzt vom Gefühl her, und Sie kennen ihn als Typen, sagen Sie, ja, das war schon damals irgendwie klar, dass der am Ende des Tages auch in eine größere Liga gehen möchte und die deutsche Bundesliga ist dann vermutlich die nächstgrößere?
Ja, also, dass er sehr ambitioniert war und sehr, sehr ehrgeizig und auch sehr perfektionistisch, das war von Anfang an klar. Er hat wirklich alle Details irgendwie, die möglich war, aufzuarbeiten, die hat er mit seinem Team aufgearbeitet. Und deswegen, glaube ich, hat man damals schon gesehen, dass er sehr, sehr ambitioniert ist und sehr, sehr detailversessen ist. Und ich glaube, das ist grundsätzlich mal keine schlechte Voraussetzung, um es voranzutreiben, die Karriere.
Ja, man sagt ja so, in einer Karriere, man nimmt ja irgendwie von jedem Trainer irgendwas mit. Peter Stöger ist ein ganz anderer Typ zum Beispiel als Christian Ilzer. Was sagen Sie, was hat Ihnen Christian Ilzer für den Karriereweg dann in weiterer Folge mitgegeben?
Das Erste war natürlich Geduld.
Weil es nicht so einfach war.
Am Anfang, wie ich zu Austria Wien gekommen bin, habe ich natürlich geduldig sein müssen, wie öfter schon in meiner Karriere. Das ist, glaube ich, ja, das Geduldsthema, begleitet mich natürlich die ganze Karriere lang und das hat mir auch in der Phase, muss ich sagen, im Nachhinein gut getan, weil ich in einer sehr unruhigen Phase zu Austria gekommen bin, wo ja die Ergebnisse überhaupt nicht gestimmt haben, wo die Fans auch sehr oft gestreikt haben. Und es hat seine Zeit gebraucht, bis ich die Chance gekriegt habe. Aber die Chance habe ich zum richtigen Zeitpunkt gekriegt. Die Chance war genau da, wo ich sie gekriegt habe. Für mich in dem Moment so, dass ich mir gedacht habe, jetzt ist es höchste Zeit. Und es hat sich richtig angefühlt. Und deswegen bin ich sehr dankbar dafür. Nicht nur, weil es mein Bundesliga-Debüt ist, sondern auch, weil er trotzdem mir die Chance gegeben hat und das in mir gesehen hat. Und in der ganzen Zeit, wo ich nicht gespielt habe, war es trotzdem so, dass ich von ihm und dem Trainerteam die ganze Zeit vollste Unterstützung gehabt habe. Alle meine Fragen sind mir sofort beantwortet worden. Alle Dinge, die ich verbessern wollte und die ich zum Verbessern gehabt habe, da ist mir geholfen worden. Da sind mir stetig irgendwelche Übungen, Zusatztrainings oder mit Tommy Deutschel zum Beispiel, der Co-Trainer, mit dem habe ich sehr, sehr viel zusätzlich machen können. Und da war immer so der Zugang da, wir wollen, dass du besser wirst und wir wollen dir nichts im Weg stellen, dass das stattfindet, dieser Prozess. Und deswegen muss ich sagen, ist das bis heute ein sehr wichtiger Schritt in meiner Karriere gewesen, wo ich auch gesehen habe, dass man mit viel Arbeit auch dahin kommen kann, wo man will.
Unter dir, Peter, hat er sich ja dann wirklich etabliert als Bundesligaspieler, dann über 40 Bundesligaspieler, als du dann Trainer warst und die Agenten ja übernommen hast. Hast du ihn auch so erlebt oder erlebst du ihn jetzt immer noch so, dass der viel einfordert, der viele Fragen stellt, dann auch gerne Antworten hört und wo man vielleicht auch ein bisschen Fingerspitzengefühl braucht, wenn es darum geht, dass er, wenn er verletzt ist, und das kam ja leider öfters vor, in der Karriere immer vielleicht sogar ein bisschen bremsen muss und sagen...
Das ist so eine Mischung. Also ich glaube, er ist schon ein Spielertyp, der, wenn er fit ist, dass er alles abruft. Wir haben auch viel von ihm dann verlangt. Auch vom Wimsi haben wir viel verlangt, weil wir gesehen haben, dass sie noch nicht so lange dabei sind, aber dass sie besondere Qualität haben, die sie dann nicht nur in Österreich oder bei Austria zeigen können, sondern sie haben etwas und er hat eine Durchschlagskraft, er hat eine Größe, er hat eine Robustheit, er kann kicken, für seine Größe kann er kicken. Er hat einen guten Abschluss, jetzt gegen Leverkusen, da hätte ihn wahrscheinlich runtergeholt dann wieder, aber grundsätzlich ist er torgefährlich und das ist etwas, also du weißt ganz genau, was jeder hat und beim Wimsi ist es unglaubliche Tempo, sein Dagegenhalten und dann haben wir sehr, sehr viel von ihnen eigentlich verlangt und wir haben halt ein paar so routinierte ältere Spieler dabei gehabt, die quasi das dann so gelenkt haben. Er ist aber schon ein Spieler, der auch Zuspruch braucht und ich glaube, den hat er dann auch bekommen und dann hat er halt abgeliefert. Also das war ganz einfach schön zu sehen. Also da bist du dann draußen und denkst du, hey, ist cool, wenn der Junge sich so entwickelt, wenn er ein bisschen was annimmt und dann seines noch dazu tut. Schön. Und dass er immer gearbeitet hat. Ich hoffe, dass er jetzt dann wirklich länger mal verletzungsfrei bleibt. Das waren immer wieder so diese Dinge, die ihn ein bisschen gebremst haben, klar, weil das nimmt ja seinen Rhythmus raus. Aber was auch zu seinem Charakter passt, ist, dass er dann ja immer wieder gekommen ist. Es gibt ja viele Spieler, die nach einer zweiten Verletzung wird es immer schwieriger. Und er ist immer wieder da, er stellt immer wieder auf und das ist auch etwas, was seinen Charakter auszeichnet.
Inwieweit, Alexander, war das auch für euch als Journalisten damals, und Sie verfolgen die Austria ja sehr genau für den Kurier, interessant zu beobachten, dass gerade in dieser Zeit unter Peter Stöger 2020 eben so viele Junge wie ein Pichler, wie ein Wimmer, wie auch ein Fitz auf einmal auf der Bildfläche erschienen Spielerinnen sind, die ja auch so ungewöhnliche Werdegänge gehabt haben. Ganz so überhaupt nicht der Paradefußballer, der durch die Akademie geht und dann, wo es dann vielleicht wenig überraschend ist, wenn er auf einmal in der Bundesliga aufpoppt.
Ja, ich meine, es gibt ja nicht das Patentrezept. Also ich habe vorher mit ihm auch geplaudert. Er hat auch einen anderen Weg eingeschlagen und ist aber trotzdem jetzt zu diesem Ziel gekommen, nämlich Deutsche Bundesliga. Also immer das, was jeder braucht auch. Und zu der Zeit hat es sich eigentlich ergeben. Die Jungen waren da und irgendwann waren sie halt auch bereit genug und so weit, dass sie das Vertrauen bekommen haben. Und ich kann mich noch an ein Interview mit dir erinnern. Da habe ich mir auch gedacht, der Bursche ist eigentlich ziemlich aufgeräumt und hat klare Vorstellungen, auch wenn vielleicht der Plan jetzt von der Zeit her nicht so aufgegangen ist, wie er sich das da und dort einmal vorgestellt hat. Aber wenn er sagt, Geduld ist eine Charaktereigenschaft, das heißt ja auch, dass er eine gewisse Gelassenheit mitbringen muss. Das kann grundsätzlich nicht schaden, weil ehrgeizig sind sowieso.
Ja. Wie viel Kontakt ist auch noch mit ehemaligen Wegbegleitern oder Mitspielern aus der damaligen Zeit da?
Ja, immer wieder natürlich. Also mit einigen mehr, mit anderen weniger. Aber ja, man hat sehr viel natürlich kennengelernt, aber wenige, wo man dann wirklich regelmäßig in Kontakt bleiben kann. Aber es sind durchaus einige da, mit denen man im regelmäßigen Austausch ist.
Dann bin ich gespannt, ob wir zwei gefunden haben, die da dazugehören. Sie können es uns gerne nachher verraten. Wir hören einmal rein. Wir haben zwei gefragt, was der Benny Bichler eigentlich so für ein Typ ist.
Boah, Benny habe ich sehr super Erinnerungen. Ist ein richtig cooler Typ. Ein brutales Mentalitätsmonster für mich.
Benny Bichler ist ein Vollblutprofi, der, glaube ich, 24 Stunden für den Fußball, für den Profisport lebt. Und ich glaube, das zeigt er in jedem Spiel, in jedem Training. Und er gibt immer 100% und ist nebenbei noch ein gemütlicher Typ.
Ich habe gewusst, der Benny kann eine richtig große Karriere machen. Und das hat er mir jetzt, oder das hat er allen Kritikern und alle, die was gesagt haben, nein, der Benny wird es nicht schaffen. Zack.
Waren die zwei dabei? Waren die zwei dabei, bei denen, wo noch Kontakt da ist? Oder,
ja,
oder haben sie jetzt nur so dann?
Der Joe war natürlich mein, mit dem Joe bin ich zu Austria gekommen, das war mein WG-Partner.
Wie hat es denn ausgeschaut?
In der WG? Ja.
Nicht so aufgeräumt.
Als Charakter. War in Ordnung, würde ich sagen. War in Ordnung. Nein, aber mit dem Joe habe ich genau die Phase durchgemacht, genau wie ich. Hat er auch am Anfang Zeit gebraucht bei der Austria. Wir haben uns gegenseitig die Stange gehalten, bis wir dann beide gespielt haben. Und mit Mandy habe ich natürlich nicht allzu lang zusammen spielen dürfen, aber wir sind vom Typ her sehr ähnlich. Und da habt ihr auf jeden Fall die zwei Richtigen ausgesucht.
Genau. Und die waren gestern dann auch ganz gute Laune, weil sie dann doch seit längerer Zeit, seit Ende August, erstmals wieder gewonnen haben, Alexander. Ob verdient oder nicht.
Oder mit Bauchweh.
Oder mit Bauchweh Glück. Dann nicht, fragt am Ende keiner, außer wir jetzt gerade.
Ja, in der Ligapause wird es ihnen, glaube ich, völlig egal sein. Hauptsache die drei Punkte. Die waren wichtig, definitiv. Es war aber die Pflicht und keine Kühe und kein Glanz. Das muss man auch dazu sagen.
Aber es war lustig, ich musste innerlich schmunzeln, als Alexander Streicher vorher gesagt hat, das war ja, oder der Benedikt Bichler war es, das war eine Zeit, als er zu Austria kam, als gerade ein bisschen schwierig war und die Ergebnisse haben nicht so gepasst.
Das, die letzten 10 Jahre.
Genau, Peter, ob es irgendwann eigentlich mal eine andere Zeit gibt, weil so wirklich entspannt ist es am Verteilerkreis eigentlich nie.
Nein, ist es nie, weil es seit längerer Zeit, logischerweise, also auf der einen Seite vielleicht sportlich, ich würde gar nicht sagen so sportlich, aber die rundherum Themen, die gibt es seit Ewigkeiten mittlerweile. Und wenn es sportlich halt dann nicht top läuft, dann hast du die Erwartungshaltung, die so ein großer Club wie Austria Wien wahrscheinlich auch logischerweise haben muss. Ne? Und diese Gemengenlage macht diesen Verein kompliziert, spannend, liebenswert, unterhaltsam. Alles, was man
definitiv
was man, naja, alles, was, ja, ja. Was es ausmacht, dass du sagst, in irgendeiner Form das reizt jemanden, dort zu arbeiten, zu spielen oder als Fan dorthin zu gehen. Und alles kann ja am Ende dann nicht so falsch sein, da rede ich beim sportlichen Bereich. Wenn du gegen GAK 13.000 Zuschauer hast, dann ist das etwas, was ich, dazu kenne ich Austria Wien zu lange. Gut, wir haben auch noch die Corona-Geschichte gehabt, da was noch komplizierter vielleicht. Aber die Fans kommen und gutieren auch einiges und das sind sicher die Sachen, die dem beim Sport auch anzusiedeln sind. Also es ist halt ein cooler Club. Es ist alles, was halt dazugehört.
Ja, und wird auch nicht weniger spannend in den nächsten Monaten, wenn wir an den Dezember denken, wo es ja dann auch die eine oder andere Entscheidung
gibt. Ja, definitiv. Mitte Dezember, der 14. wird so ein Stichtag, wo die eine Partie Anteile von der anderen Partie kaufen kann, also der Club von Jürgen Werner und seiner Investorengruppe, braucht man Geld. Jetzt will man das Stadion verkaufen, ganz einfach, dass dieses Geld reinkommt und man dann einen Teil da investieren kann. Auf der anderen Seite, ab 14. könnte der Jürgen Werner wiederum Anteile von der zweiten Investorengruppe, die da besteht, kaufen. Und die Austria hat halt eine große Angst, dass sie irgendwann nicht mehr Herr im eigenen Haus ist. Diese Angst ist durchaus nachvollziehbar und verständlich. Und als Damoklesschwert sind dann 0,2%, die laut Syndikatsvertrag der Jürgen Werner sich schnappen könnte. Und sollte irgendwann diese 50+1-Regel, also wonach der Club quasi immer die Mehrheit haben soll, sollte die einmal fallen, zum Beispiel in Deutschland, dann wird es in Österreich wahrscheinlich in der Sekunde auch kippen. Und wenn dann der Jürgen Werner mit seiner Investorengruppe diese 0,2% zieht, dann hat er statt 49,9 50,1 und dann besitzt er die Austria quasi. Und das ist halt das große Horrorszenario für die handelnden Personen, die halt sagen, die Austria muss violett bleiben, wir wollen das quasi in unseren Händen haben. Aber es ist halt ein Kraftakt und im Hintergrund dieser Machtkampf und dieses Gezerre dauert schon viel zu lange. Und irgendwann gehört eine Entscheidung auch her, damit einmal Ruhe einkehrt. Egal jetzt, in welche Richtung das kippt, aber es muss Mitte Dezember, also vor Weihnachten, muss einmal klar sein, auf welcher Seite der Christbaum steht dann.
Genau. Wer Bescherung hat
ja, und, genau. wer eine böse und genau, eine schöne
traurig
hat.
Traurig ja. Unterm Baum steht. Ja. 14. Dezember ist der sogenannte D-Day, sagt man.
Laut diesem Syndikatsvertrag, ja.
Da werden wir dann eine eigene Talk- und Tore-Sendung vielleicht dazu machen, schlage ich jetzt mal vor.
Genau, mit dem Christbaum.
Genau, mit dem Christbaum. Wir zwei seid eingeladen. Jetzt wollen wir natürlich bei Benedikt Fichtner bleiben. Die Austria, also eine wichtige Station in ihrer Karriere. Aber da waren noch so viele andere Stationen und so ungewöhnliche Stationen, dass wir Christoph Jochum losgeschickt haben. Und der zeichnet die Karriere von Benedikt Fichtner noch einmal für uns nach.
Benedikt Fichtner jubelt in der deutschen Bundesliga über einen Treffer. Mit Holstein Kiel hat er den Aufstieg geschafft, eine Sensation geschafft. Seine ehemaligen Mitspieler sind begeistert und freuen sich extrem mit ihm.
Den Weg, was er gegangen ist, ich glaube, er hat sogar letzte Klasse in Österreich gespielt. Das ist brutal. Und wenn ich daran denke, wo ich war und wo er war noch mal weiter unten, ist das, ich vergunze ihm extrem.
Dass er die Qualität hat, das habe ich ihm damals schon öfters gesagt. Und wenn er arbeitet, so wie er gearbeitet hat, dann habe ich auch gewusst, dass er es schaffen wird irgendwann. Und ja, sicher muss ich mir die Augen reiben. Ich habe ihm auch dann damals geschrieben zum Aufstieg gratuliert.
Die Zeit bei der Austria natürlich prägend. Eine gute Zeit. Fichtner hat viel Spaß, zum Beispiel mit Patrick Wimmer, der ja mittlerweile auch in Deutschland spielt.
Wir sind beides Bauernschell, weil wir kommen halt beide vom Land und so, aber ich bin, glaube ich, nochmal ein Schippen mehr.
Ich glaube einfach dieses Bodenständige, dieses, dass man einfach weiß, woher man kommt und das auch nicht irgendwie sich verändern lässt mit Dingen, die passieren oder die sich entwickeln.
Fichtner, der Bauernschädel, für jeden Blödsinn zu haben, wie der Blick ins Sky-Archiv zeigt. Großartig damals, als er und Max Sachs sich gegenseitig interviewen.
Welcher Spieler freut sich am meisten über ein Tor im Training?
Ja, das könnte die sein.
Wer ist der Liebling der Schwiegermütter? Was, du? Weiter?
Wer präsentiert ständig ungefragt seinen nackten Oberkörper?
Ich würde sagen... Du.
Ja. 1, 2, 3, oberkörperfrei. Fichtners größter sportlicher Erfolg bisher ganz sicher der Aufstieg mit Kiel. Im entscheidenden Spiel erzielt er sogar den Treffer zur 1:0-Führung. Die Hafenstadt komplett aus dem Häuschen. Bundesliga in Kiel, das muss man erlebt haben.
Ich würde mich gerne mal freuen, wenn er mal schreibt und mich nach Kiel einlädt. Also Benni, du bist an der Reihe. Ich erwarte mir VIP-Karten von dir und hoffe, dass du mich mal irgendwann einmal einlädst.
Pichler, very important in Kiel. Was für eine Karriere vom USK Gneis in die deutsche Bundesliga.
Ja, also ein paar ganz nette Momente und Erinnerungen und eine Einladung, die eingefordert wurde von Manfred Fischer. Er möchte sich einmal das Stadion in Kiel anschauen, den VIP-Club. Ich traue mich zu sagen, der bei der Austria ist wahrscheinlich ein bisschen moderner, sagen wir so, oder, als der in Kiel. Es ist ja doch eher ein altehrwürdiges Stadion.
Ich bin gespannt, wie er reinschaut, wenn er bei uns in VIP einmarschiert. Also ich muss sagen, die Austria wie in VIP-Lounge, die schauen. Ja, er soll es selber rausfinden, hätte ich gesagt. Ich bin gespannt. Wenn ich ihm eine Einladung schicke, erwarte ich mir jetzt, dass er zusagt.
Ja, wir werden, also sollte er uns jetzt nicht zuschauen, aus unerklärlichen Gründen natürlich, dann werden wir ihm das zukommen lassen. Bist du stolz auf deine Buben, wenn du sie sollen nochmal so siehst,
ja,
wie sie damals waren und was aus ihnen wurde?
Ja, also klar, war ja eine Win-Win-Situation. Also ein paar haben wir begleitet, Joe Handel ist ja auch einer, wo ich immer noch sage, weil ich ihn gesehen habe, jetzt ist er verletzt gewesen, es ist einer, der kann auch noch durchstarten, das traue ich ihm auch zu. Und ich freue mich natürlich, wenn die alle wo auftauchen und wenn die erfolgreich sind, aber sie haben mir auch meinen Spaß im zweiten Austria-Jahr zurückgegeben, dass ich mit ihnen, ja, es war sehr, sehr herausfordernd, das erste Jahr als Sportvorstand zu schauen, wo die ganzen Probleme sind, und ich war sehr, sehr viel im Büro, und dann hat Chris Ilzer für sich vollkommen richtig jetzt im Nachgang entschieden, dass er zu Sturm Graz geht, und dann habe ich keinen Trainer gefunden, und dann habe ich gesagt, okay, dann mache ich das mit, und das war für mich eigentlich ein Segen, weil ich die ganzen jungen Spieler gehabt habe, die Gas gegeben haben, die spielen wollten, wir haben eine schwierige Corona-Zeit gehabt und trotzdem haben wir das super hingekriegt. Also ich freue mich, dass wir es geschafft haben, aber ich muss mich auch bedanken dafür, dass ich im zweiten Jahr wirklich eine schöne Zeit gehabt habe bei Austria. Und da ist er ein Teil davon, war ein wichtiger Teil davon.
Jetzt mag das Stadion bei der Austria moderner sein als das ihres jetzigen Clubs, aber jetzt rein so atmosphärisch, wenn Sie das vergleichen, Bundesliga Deutsche sowieso, aber auch zweite Liga in Deutschland mit dem, was Sie davor alles erlebt haben, inwieweit war auch das dann doch am Anfang ja ein Flash, wie das ist, stimmungstechnisch?
Ja, also ich muss dazu sagen, ich war sehr viel Zeit ohne Fans in Österreich erlebt, eben wegen Corona, und trotzdem ist es natürlich eine ganz andere Welt und war schon damals einfach, oder ist, glaube ich, bei fast jedem Österreicher im Kopf, dass das einfach, das ist nicht umsonst das Ziel Nummer eins für die meisten Österreicher, dass nach Deutschland geht, weil wenn man da hinschaut, egal in welche Liga, bis runter in die vierte, fünfte Liga, das sind Stadien teilweise ausverkauft. Das ist so viel Tradition in den Ligen unterwegs. Wenn man sich die zweite Liga von uns letztes Jahr anschaut, wer da alles mit uns in einer Liga gespielt hat, die Stadien, in die man da reinmarschiert, das glaubt man gar nicht. Und das ist natürlich von der Atmosphäre, von der ganzen, wie die Fußballkultur dort gelebt wird von den Fans, ist das natürlich einzigartig. Ich glaube, auf der Welt einzigartig, und das ist ja natürlich was ganz Großes.
Ja, die letzte Saison, die war ja für Sie nicht einfach. Sie waren einmal mehr verletzt, haben der Mannschaft lange nicht helfen können. Dann, wenn es darauf angekommen ist, als es aber um den Aufstieg ging, da waren Sie da, haben wesentlich dazu beigetragen mit Ihrem Tor am vorletzten Spieltag gegen Düsseldorf war es. Und wir wollen uns einmal die Bilder, also da sehen wir jetzt einmal das Tor, vielleicht auch da nochmal kurz eintauchen, gemeinsam in die Emotionen.
Ja, also ich weiß nicht, wie oft ich das jetzt schon gesehen habe, das Tor sehr, sehr oft. Und ja, das wird mir mein Leben lang in Erinnerung bleiben. Ist natürlich vom Moment her, man sieht, ich glaube, jeden Jubel einmal ausprobiert, den ich in meinem Leben im Kopf gehabt habe. Einfach weil da knallen die Synapsen im Kopf, und ja, ist mal noch zwei Minuten, was es umso heftiger macht in dem Moment, weil so ein wichtiges Spiel, du hast die Spannung einfach so mitfühlen können in der ganzen Stadt, egal wer dir entgegenkommen ist, egal wen du begegnet bist, alle haben die das Gefühl gegeben, wenn nicht am Wochenende, dann wann dann? Und dass es dann so hingehauen hat, ist in dem Moment natürlich ja, kann man nicht beschreiben.
Ja, und bei der Aufstiegsparty oder als es dann wirklich feststand, da hat man ohnehin das Gefühl gehabt, ganz Kiel war irgendwie auf dem Platz. Ja. Da haben wir auch nochmal die Bilder, sie mittendrin, statt nur dabei. Da hören wir es und dann, ja, brechen quasi alle Dämme.
Ja, da unten sieht man es eh da beim Ligi. Ich habe das gar nicht mehr mitgekriegt. Ich habe mit einigen Kollegen geredet und normal, wenn man so in der Champions League schaut, wie die Champions League gewinnen und dann am Boden fliegen.
Da sind sie auch mit der Österreich-Fahne.
Dann denkt man sich immer so, wie kann der jetzt nicht einfach rumrennen wie ein Narischer? Und in dem Moment zieht es da die Füße weg und das war, ja, ich hätte nie gedacht, dass ich das einmal erlebe, aber das war einfach, ja, brutal und ich habe das gar nicht mehr mitgekriegt, wie die auf den Platz gestürmt sind. Ich bin da gelegen die ganze Zeit und wie ich mal meine Augen geöffnet habe, war die Security um mich herum, weil ich glaube, ich sonst zertrampelt worden wäre. Und ja, wie gesagt, das sind so Momente, das ist so schnell gegangen und da ist so viel los in Arm, dass man das gar nicht so richtig realisiert in dem Moment. Man hat es eh gesehen und danach war ich fix und fertig. Aber hat nicht so ausgeschaut, als wenn ich jetzt aufgestiegen wäre dann im Endeffekt. Aber ja, Wahnsinn. Also hätte ich mir nie zu träumen erwagt, sowas zu fühlen im Fußball, muss ich ehrlicherweise sagen.
Ja, man hat ja auch gesehen, Sie hatten auch durchaus die Tränen in den Augen. Gab es in der Karriere, und nochmal zur Erinnerung, Sie waren ja vor 6 Jahren, haben Sie noch Regionalliga gespielt, oder wie Manfred Fischer sagt, Sie waren ja mal ganz unten, noch weiter unten als er. Gab es da Momente, wo Sie auch vielleicht gezweifelt haben an diesem Wunsch des Profifußballers, der irgendwann in der deutschen Bundesliga oder auch noch ganz andere Träume hat, spielen möchte?
Ja, sicher. Also ich glaube, wenn man so eine Karriere macht, ohne eine Akademie oder ohne den großen Talent, sagen wir so, dann gibt es da immer Zweifel, weil es einfach nichts ist sicher. Und auch egal, wie sehr man es will, egal, wie sehr man innerlich daran glaubt, das ist einfach trotzdem, du kannst nicht alles auf Akkorden setzen und sagen, es wird 100% aufgehen. Aber es hat sehr, sehr viele Tage gegeben in meinem Leben, wo ich daran zweifelt habe, wo ich mir gedacht habe, ist es überhaupt realistisch, so zu denken, dass es möglich ist? Weil, so ehrlich muss ich sein, in den unteren Vereinen hat man mir eher das Gefühl vermittelt oft, das ist absolut unrealistisch. Und das teilweise ohne Begründung. Einfach, weil man es nicht gekannt hat oder weil man selber vielleicht gar nicht dran geglaubt hat. Einfach, da muss ich sagen, hat mir eine lange Zeit, vor allem in jüngeren Jahren, also ein bisschen der Mentor gefällt, der mir sagt, du schaffst es, es ist möglich. Wenn du es wirklich willst, wenn du alles dafür gibst, dann ist es auf jeden Fall machbar. Und das hat lange Zeit gebraucht, dass ich mir das wirklich so eingeredet habe, dass der Glaube felsenfest war und die Zweifel dann immer weniger geworden sind. Natürlich auch mit Erfolg, natürlich auch mit Bestätigung, aber es war schon viel Zweifel da. In mir auf jeden Fall.
Ja, wenn Sie sagen, zum Teil haben die Personen, die eben dann auch unterstützend wirken, vielleicht gefehlt. Wer waren Sie dann aber schlussendlich, die dann doch geholfen haben? Wer sind da so prägende Figuren gewesen?
Ja, ich bin in Kneis, Anif, Grödig, das sind so kleine Vereine in meiner Heimat gewesen, wo ich ja auch lange Zeit selber von mir aus mit meinen Freunden zusammenspielen wollte, wo jetzt Red Bull für mich in jüngeren Jahren möglich, aber nicht mein Wunsch war. Und aber in gewissem Alter steigert sich das natürlich. Du siehst, es wird immer leistungsbezogener. Du willst mehr trainieren, du willst besser werden, die mit anderen messen. Und da dann, ja, ich glaube, so ein Schritt, den ich bis heute sagen kann, der war sehr essentiell in Gedanken Richtung Profifußball, war der Schritt nach Grödig, wo ich von Anif nach Grödig gegangen bin, die damals Bundesliga gespielt haben. Die haben dann einen Zwangsabstieg gehabt, aber zumindest habe ich gesehen, hey, du spielst jetzt bei einem Verein, der Bundesliga spielt. Das war ein kleiner Dorfverein und das war ja, mit professionell war zu dem Zeitpunkt, das habe ich einfach nicht kennt und im Nachhinein gesehen war das ein sehr kleiner Verein, der so wie Holstein Kiel heute, muss man sagen, sehr viel draus gemacht hat und Spielern wie mir zumindest vor Augen geführt habe, hey, da ist ein Profiverein ganz nah bei dir, wo du es eventuell schaffen könntest. Und wie ich den Schritt dahin gemacht habe, da, ja, da habe ich schon ein bisschen einschnuppern können, sozusagen, dass die Bundesliga irgendwo in Reichweite ist, wo sie das jahrelang eigentlich nur im Stadion in Salzburg war, wenn ich mit meinem Papa dahin gegangen bin. Und ja, das hat mir schon so ein bisschen Energie gegeben, muss ich sagen. Und da habe ich in der zweiten Mannschaft gespielt. Und so ist das dann eigentlich wirklich dieses Feuer dann erst richtig entstanden, wo ich gesehen habe, hey, der Schritt ist zwar riesig, aber er ist dennoch irgendwo in der Nähe zumindest.
Jetzt hat Benedikt Pichler Peter gesagt, mit der Akademie, das ist nie zustande gekommen, hat nie geklappt. Was ist für dich der offensichtlichste Nachteil, den ein junger Spieler vielleicht hat? Oder vielleicht sagst du, es gibt gar keinen Nachteil, weil es kommen ja in letzter Zeit, wenn wir uns anschauen, vor allem aus der Gegend, mit Grühl, mit Matthias Seidel etc., immer mehr, die den ganz anderen Weg gehen und nie in einer Akademie waren und trotzdem am Ende in der Bundesliga spielen. Siehst du einen Nachteil oder sagst du am Ende des Tages, kommt es darauf nicht an?
Es ist nicht zwingend notwendig, dass du Akademie spielst. Also du kriegst andere Werte mit, meiner Meinung nach. Die Mischung in einem Fußballverein macht es auch aus. Ich glaube, es ist total spannend zu schauen, wo in unteren Ligen, kannst du sagen, vierte Liga, fünfte Liga, wo junge Spieler schon in Kampfmannschaften spielen, weil die sind, werden dann vorbereitet. Da geht es nicht um das, was da an Qualität kommt, sondern geht es um Körperlichkeit, Durchsetzen, Spielintelligenz dazu zu gewinnen. Da geht es um Durchbeißen. Ich sage jetzt nicht, dass man aus der Akademie nicht rauskommen kann und großartiger Fußballspieler, weil es spricht gar nichts dagegen, dass du einen anderen Weg gehst. Also das Entscheidende ist, dass dich Leute begleiten, die sehen, dass du was drauf hast und dich in deiner Entwicklung unterstützen. So, und da das können kleinere Vereine sein, wenn da Leute sind, die ambitioniert sind, genauso wie sie in einer Akademie sind. Du hast einen Ablauf, wenn man so will, einen professionelleren Ablauf. Aber ich bin schon jemand, der sagt, beides ist möglich und beides ist gangbar. Und jeder zieht aus seiner Entwicklung das heraus, was ihm mitgegeben wird. Und dafür sind die Trainer, natürlich vielleicht auch die Eltern oder das Umfeld oder Vereinsleute, die sind dafür verantwortlich. Ne? Und mir taugt das voll. Ich bin froh, dass wir ein System haben, wo wir eine Akademie haben oder einen Akademie-Spielbetrieb haben. Aber ich finde auch, in der Systematik ist nicht alles optimal. Da wird vieles abgedeckt, aber es ist nicht alles optimal. Genauso ist es auch so, dass wenn du von einem kleineren Verein kommst, hast du auch nicht alles, aber du kriegst andere Sachen mit. Und die mit denen, die jetzt dann quasi so diese Quereinsteiger sind, das ist schon sehr spannend und sehr interessant zu arbeiten. Ich habe auch in Deutschland mit ein paar gearbeitet, die jetzt nicht quasi aus der Akademie gekommen sind, die von irgendwo, Jonas Hector, der ist irgendwo daherkommen, auf einmal ist er da gestanden. So, also, was willst du, was wird dir mitgegeben, wo wirst du unterstützt? Und das muss nicht die großartige Akademie sein, kann es sein, aber muss es nicht sein.
Wie schwierig ist es jetzt auch, um am Beispiel oder beim Beispiel Liefering zu bleiben, wo es eben Benedikt Pichler nicht geschafft hat, da als junger Österreicher im Alter von 15, 16 Jahren, weil man Red Bull scoutet natürlich weltweit und da hat man dann die Konkurrenz von gleichaltrigen Afrikanern etc. Und das hört man ja nicht zum ersten Mal, dass es dann für die Österreicher oft mal gar nicht so einfach ist, da reinzukommen und sich dann überhaupt durchzusetzen.
Definitiv. Also es ist die Konkurrenz dort extrem, weil auch die Akademie in Salzburg eine sehr, sehr gute ist. Und
die Meinung vertritt in letzter Zeit nicht jeder.
Ja, aber grundsätzlich, also die Voraussetzungen sind ja dort gegeben. Also was für eine Akademie spricht, ist eben, dass man medizinisch betreut wird. Man hat von der Trainingslehre und so weiter, also kriegt man ja irrsinnig viel mit. Das, bei kleineren Vereinen ist das eine ganz andere Geschichte. Er lernt wahrscheinlich dann, sich durchzusetzen. Und das kommt ihm dann viel später wiederum zugute. Aber definitiv jetzt einmal ist es dort sicherlich schwieriger.
Ja. Vor allem für Österreicher hat der Teamchef festgestellt, Peter, vergangene Woche, dass Liefering nicht mal so wie früher, wie der Name sagt, liefert.
Naja, aber
das vor allem wenig Österreicher.
Ja, ich glaube,
wir sehen hinter uns nochmal das Zitat. Was sagst du zu seiner Kritik? Vor allem in einer Phase, wo es ja für den Mutterverein, sage ich jetzt einmal, für Salzburg gerade nicht so einfach war.
Ja, ich weiß nicht. Also ich glaube, es sind drei Bereiche. Ich glaube, die Geschichte ist ja aufgepoppt, weil keine Österreicher in den
Champions League
in den Kadern, Startformationen bei Sturm und bei Salzburg sind. Das ist die eine Thematik. Okay. Also da habe ich auch in den letzten 10 Jahren nie das Gefühl gehabt, dass die überfüllt sind mit Österreichern. Also mein Österreicher Topf war Salzburg nie interessiert. Und das ist auch vollkommen okay. Das ist ihre DNA. Sie wollen erfolgreich sein. Sie haben ja auch ein Erfolgsmodell auf die Beine gestellt, das seinesgleichen sucht. Also da brauchen wir jetzt eigentlich auch nicht diskutieren. Wir haben ja Transfersummen lukriert, da sind sie ganz vorne dabei. Das ist der eine Bereich. Der zweite Bereich ist die Liefering-Geschichte, ist die zweite Mannschaft. Da ist es dann schon ein Mix von Spielern, die möglicherweise reinkommen oder nicht reinkommen. Da sind Quereinsteiger auch dabei, die dann gekauft werden für die erste Mannschaft. Der Haaland hat auch Liefering gespielt, ist dann dazugekommen. Und der dritte Bereich ist die Akademie. Wenn man das so aufschlüsselt, die Akademie ist schon, also da sind schon außergewöhnliche österreichische Kicker drinnen, ne? Nationalmannschaften, das wirst du wahrscheinlich besser wissen.
In den U-Mannschaften stellt ein Drittel von jedem Kader, also die sind schon vorhanden. Ne? Ja. Aber natürlich, es ist dort schwierig, dann sich zu beweisen und weiterzukommen. Es geht, glaube ich, um diesen Sprung. Natürlich, Ralf Rangnick, aus der Sicht jetzt, aus der Perspektive des Teamchefs, ist ja logisch, dass er irgendwo in die Richtung denkt und gerne mehr qualitativ gute Spieler zur Verfügung hätte fürs Nationalteam. Also so gesehen verstehe ich es. Ich glaube, es war ein bisschen vielleicht überzogen, diese Kritik. Aber wie der Peter schon gesagt hat, Salzburg und auch Sturm jetzt in den letzten ein, zwei Jahren, das ist ja so ein Perpetuum mobile, wo das ein Geschäftsmodell geworden ist. Also sie haben ja finanziell diese Hebelwirkung aufgrund von Erfolg, auch internationalem Erfolg, und dann den Transfers um 20, 30, 40 Millionen teilweise sogar. Und die können sich dann ganz einfach anders umschauen und anders einkaufen, wo eine Austria wahrscheinlich neidisch ist oder lächelt und sagt, das ist utopisch für uns. Also die sind dann schon diesbezüglich in einer anderen Liga.
Ja, und das haben ja auch die beiden Vereine dann gesagt. Bernhard Ziembuchner hat gemeint, das ist immer eine Frage der Sichtweise.
Ja, klar.
Und Christian Ilz hat nämlich gemeint, das ist ja insofern ironisch, als dass Ralf Rangnick dieses System ja mit erfunden hat und ja, der Erste war, der auf den Österreich-Top quasi verzichtet hat.
Also, hat auch nicht ganz unrecht.
Insofern immer eine Frage der Sichtweise. Spannende Woche für das Nationalteam, die auf uns zukommt und eben vor allem auf Ralf Rangnick und seine Mannen. Es stehen ja wieder Nations League-Spiele auf dem Programm. Sie, Benedikt, sind auf Abruf. Wie aufgenommen? Den Anruf oder grundsätzlich den Hinweis darauf, dass Sie auf Abruf genannt wurden?
Ja, einfach aus Zeichen, dass man sieht, dass man am Radar ist, dass die Möglichkeit besteht, dass man, wenn die Leistung passt und wenn man weiter Gas gibt, dass sie das Tor irgendwann öffnen könnte.
Ja, jetzt sind die Stürmer, die einberufen wurden, Peter, Adamo, Arnautović, Gregoritsch, der nach der Verletzung wieder zurück ist, und Weimann. Jetzt gibt es in der Bundesliga in den 6 Runden in der Deutschen 2 Legionäre, die getroffen haben. Einer davon ist Cune Adamo, 2-mal, und eben Benedikt Bichler, der auch schon 1-mal getroffen hat. Was denkst du, fehlt noch, dass er eben nicht auf Abruf einberufen wird, sondern tatsächlich?
Weiß ich jetzt so nicht. Also ich finde es einmal eine coole Geschichte. Er ist ja jemand, der selber gesagt hat, Geduld ist eine seiner Tugenden.
Aber ist auch anstrengend manchmal,
ja,
oder?
Ja, ich glaube auch nichts. Aber ich glaube, also das was ihn ja auszeichnet, also nochmal, ihm ist nichts in den Schoß gefallen. Er hat alles erarbeitet. Und er wird auch diese Situation aussitzen oder so arbeiten, dass er reinkommt. Also wir haben ja schon unterschiedliche Phasen gehabt. Er braucht eine besondere Phase in Kiel, wo er aufzeigt, dass er dort quasi ein Unterschiedsspieler ist, wie man so schön sagt, dass er da draus sticht, dass er andocken kann. Das traue ich ihm natürlich zu, weil er hat in der Nationalmannschaft dann auch, sage ich mal, viele Leute, die auch seine Qualitäten einsetzen könnten. Das gehört ja auch dazu. Das ist ja immer die Frage, was hast du, wie viele Bälle, vor allem als Stürmer, welche Bälle kriegst du, wie viele Bälle bekommst du, die du dann gefährlich unterbringen kannst. Das ist für ihn natürlich jetzt auch ein Stück weit schwieriger in Kiel in der Bundesliga als in der zweiten Liga. Wenn die offensiv spielen, dann hat er seine Strafraumsituationen, da kann er seine Qualität ausspielen, das ist jetzt nicht so leicht. Und so Phasen hat, glaube ich, auch jeder gehabt. Also jetzt, wenn ich auf den ich wirklich stehe, wenn ich Gregoritsch denke, dann muss ich sagen, der hat schon andere Phasen auch gehabt. Jetzt ist er der unser Top-Stürmer ist, weil er abgeliefert hat. Aber der hat schon Phasen gehabt, mit ihm diskutiert, ob er nicht zu Ferencvaros kommt, weil es in Deutschland richtig schwierig ist. Er hat ihn gerne aufgenommen. Er ist dann Gott sei Dank für ihn geblieben in Deutschland und hat durchgestartet. Das muss er abwarten. Also es wird er schaffen. Und wenn er so weitermacht, wie er heute ist, und das weiß er, dass er das macht, dann wird das wir das auch hinkriegen.
Aber Alexander, weil wir über Sichtweisen gesprochen haben, jetzt warten da eben zwei Nations League-Spiele wieder. Es wäre ja vielleicht auch eine Sichtweise zu sagen, weil was jetzt Arnautović, Gregoric können, das wissen alle, dass ich sage, okay, schauen wir jetzt einmal die Generation dahinter an und dass das gerade bei den Stürmern ein Thema ist im Nationalteam. Was kommt im Sturm in der zweiten Reihe? Ist jetzt auch nicht so weit hergeholt, oder?
Ja, wäre sicherlich eine Gelegenheit. Aber wie gesagt, ich glaube, da spricht trotzdem die Zeit für ihn. Wichtig ist, dass er jetzt einmal gesund, fit bleibt und sich nicht wieder verletzt. Wäre er jetzt Innenverteidiger, würde ich sagen, die Chancen stehen eher vielleicht ein bisschen schlechter. Aber eine offensive Alternative, wo er wieder Stärken reinbringt, die die Mannschaft vielleicht brauchen kann, ja, dass man auch Phasen hat oder Gegner hat, wo vielleicht mehr Wucht gefragt ist. Da bin ich mir sicher, dass er früher oder später einberufen wird, nicht nur auf Abruf ist und dann auch seine Minuten bekommen wird. Vorausgesetzt eben, er spielt regelmäßig, er bleibt fit und also da bin ich überzeugt, dass er dann auch die Möglichkeit hat, zumindest einmal bei so einem Teamlehrgang sich im Training zu präsentieren. Das ist ja auch wichtig. Dann sieht man auch, welchen Charakter er hat und dann eben Einsatzminuten bekommen. Das wird Step by Step, kann ich mir vorstellen, auch so passieren.
Aber Nations League ist halt schon ein Faktor, der für uns wichtig ist.
Ja.
Ich sage jetzt nicht, dass er das nicht hinkriegt, aber weil du so gemeint hast, das ist jetzt eine Chance, was anzuschauen. Also wir brauchen die Punkte, es ist wichtig für uns. Das ist mit dieser Veränderung dieser Spiele über die Nations League ist ja zusätzliche Möglichkeit, dass du qualifizieren kannst, dass du zusätzliche Chance hast. Und hat eine ganz andere Wertigkeit bekommen als quasi diese sogenannten Testspiele, die wir früher gehabt haben. Dann.
Vor allem, weil der Start ja auch nicht so erfolgreich ist.
Ja, darum sage ich. Also deswegen da jetzt ein, quasi in den Probiermodus zu gehen und mal schauen, was kommt, das verstehe ich dann auch. Also da muss ich auch sagen, da musst du schauen, dass du Punkte machst. Und da gehst du auf das hin, wenn er außergewöhnlich performt, wäre er sowieso dabei. Mhm. Das wird in der Bewertung noch nicht so sein. Und die anderen Jungs sind soweit okay drauf. Deswegen ist das auch für mich nachvollziehbar.
Stichwort Stimmung. Jetzt hat man ja schon das Gefühl gehabt, vor allem nachdem diese ersten zwei Nations League-Spiele ja nicht zufriedenstellend verlaufen sind, dass das Barometer eher wieder nach unten geht. Das hat ja der Teamchef Ralf Rangnick gesagt. Er meint, er spricht, gerade was das Spiel gegen Kasachstan betrifft, ja fast schon von einem Pflichtsieg, wenn ein Trainer das mal selbst in den Mund nimmt, dieses Wort.
Dann
ist man ja geneigt zu sagen, es ist schon fast Feuer am Dach. Das heißt, wie viele Punkte braucht es, um dieses Barometer wieder ein bisschen hinaufzutreiben?
Naja, also man hat jetzt zwei Heimspiele und da hat man ja eigentlich im September schon, das haben sie selber gesagt, sie brauchen jetzt zwei Siege, damit es noch eine Chance gibt auf diesen Gruppensieg. Natürlich, die Nations League wirkt jetzt nach der Euro, es ist ja auch irgendwo menschlich, dass dann vielleicht irgendwie auch beim Fan oder vielleicht auch bei Journalisten, keine Ahnung, nicht die Luft draußen ist, aber man kann halt vielleicht dieses emotionale Level nicht immer ganz oben halten und Ralf Rangnick hat ja auch gesagt nach den zwei Spielen, wir müssen die Energie wieder auf den Platz bringen, die Energie, die unser Spiel ausmacht und ich glaube, dass das der Fall sein muss. Im Idealfall gibt es 6 Punkte. Dann kann man wieder überlegen oder in Richtung Gruppensieg schauen. Ja, es ist natürlich die Nations League insofern gut, weil man kann vielleicht doch da und dort was ausprobieren, nicht zu viel, aber unter Wettkampfbedingungen. Also es geht um was und es geht auch um diesen Aufstieg in diese Liga A, wo der ÖFB ja wieder den Vorteil hat, den wirtschaftlichen, da spielen wir gegen die Kracher. Das hat uns ja allen wunderbar gefallen, wenn Frankreich daherkommt. Und ja, ist es so, es tut ja allen gut. Und ich glaube, das darf man nicht außer Acht lassen. Plus diese Nations League ist eine ideale Vorbereitung auf das, was 2025 kommt. Und das ist die WM-Qualifikation und die steht drüber. Das hat auch der Teamchef gesagt, die Qualifikation bzw. Eine mögliche WM, da wird alles dem untergeordnet. Und das ist ja auch irgendwo, wenn ich Ralf Rangnick den Namen als Teamchef habe, dann ist das ja auch die Hoffnung, dass er uns endlich wieder mal zu einer WM führt. Also ist ja schon einige Zeit her, ne?
Ja.
Ja, also eine spannende Woche.
Ja.
Vieles, auf das wir uns freuen dürfen, hoffentlich. Damit sind wir auch schon wieder fast am Ende angelangt. Das vergeht dann immer so schnell, vor allem mit so interessanten Gästen. Das letzte Wort, Benni, dürfen Sie haben. Also in naher Zukunft haben wir herausgehört, das große Ziel, dann einmal die Einberufung. Wenn wir jetzt dann uns in 6 Jahren vielleicht wieder da treffen, dann sind wir alle 6 Jahre älter und dann steht Benedikt Pichler wo in seiner Karriere?
Ja, ich glaube, dann kann ich hoffentlich mit voller Überzeugung sagen, ich habe das Maximale aus meiner Karriere rausgeholt und alles dafür gegeben. Und zu was es am Ende führt, das wird man dann sehen. Aber ich werde mir auf jeden Fall nicht vorwerfen lassen können, dass ich nicht alles investiert habe dafür. Und ja, das würde mich dann auch schon glücklich machen.
Das ist ja ein schönes Ziel. Wunschliga? Gibt es irgendwas, wo ich sagen, da möchte ich unbedingt einmal?
Ich habe immer gesagt, meine größten Ziele ist Deutsche Bundesliga und Nationalteam, wenn ich mir das irgendwie erfüllen könnte.
Das ist ja 50% schon.
Wenn ich mir das irgendwann erfüllen könnte. Und das waren schon Ziele, die ich mir gesagt habe, wo ich hoch angesetzt habe. Und alles andere, das ist dann nur Bonus. Ja. Bonus.
Und das so jung, schon die Hälfte der Ziele erreicht. Das ist doch wunderbar.
Was schaust du jetzt mir an, dass ich meine Ziele nicht erreicht habe, oder?
Nein, alles schön. Okay. Vielen lieben Dank, wie immer, Peter, an dich. Danke auch Alexander Stecher und Benedikt Pichler. Alles Gute bei den weiteren Aufgaben. Das soll es von uns gewesen sein. Und jetzt geht es weiter mit einer neuen Folge vom Riesenrad, diesmal mit Jürgen Melz. Wir wünschen auch dabei gute Unterhaltung. Machen Sie es gut und bis bald.
Präsentiert von Admiral. Wetten in einer anderen Liga.